Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite.
Send Hook!
Donnerstag, 4. April 2024, gehört und seht den Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und wir blicken einmal mehr zurück auf AEW Dynamite, eine Liga, die ins Kreuzfeuer geraten ist im Laufe dieser Woche, zumindest wegen einem kontroversen Interview. Aber gucken wir mal, ob das nochmal aufgegriffen wird oder nicht. Wir wollen heute mal schauen. In erster Linie positiv bleiben und Wrestling feiern. Das habe ich mir zumindest zur Aufgabe gemacht und glaube, das ist bei meinem Gast ganz genauso. Der hat übrigens im ganzen März keine einzige Dynamite-Review gemacht und umso schöner ist es, dass ich jetzt wieder mit ihm sprechen kann. Virgil, herzlich willkommen zurück bei Dynamite.
Es ist mal wieder Zeit, dass wir mal wieder richtig hier über Wrestling reden, oder? Über spektakuläre Matches, über Matchpaarungen, die man sich in seinem Wrestling-Manager zusammengeschoben hat, offensichtlich. Ja. So ist es einfach. Aber wir sind auch alles nice guys, würde ich einfach mal sagen. Wir sind nette Leute, die uns zusammensetzen und wir wollen einfach auch über Wrestling reden. Freue mich, wieder hier zu sein.
Schön, dass du wieder am Start bist. Wir haben uns wirklich zu selten gehört in letzter Zeit. Deswegen ist es auch für uns einfach so ein schönes Zusammenkommen wieder. Ich freue mich da auch. Ihr habt es mitgekriegt. Was war das ominöse Interview Anfang der Woche? Der Elefant im Raum, CM Punk. Und wer sich jetzt fragt, bitte, wieso, was war da denn schon wieder los? Wir haben auf unserem Highlight-Kanal youtube.com/@SpotfightHighlights haben wir euch den letzten Twitch-Stream ein bisschen zusammengefasst. Da sind wir das Interview durchgegangen und haben auf die relevantesten Aussagen in Bezug auf AEW reagiert. Und da könnt ihr euch an sich erstmal ein Bild machen. Jetzt ist dieses ganze Punk-Ding ja etwas, ich weiß nicht, was in deinen Augen nur im Internet hohe Wellen geschlagen hat. Oder würdest du sagen, das hat die ganze Wrestling-Welt richtig angezündet?
Zumindest reden irgendwie alle Leute darüber, ne? Also ich meine, es trägt ja wirklich weitere Kreise. Es wird über Colt Cabana wieder ein bisschen mehr gesprochen, über seine Rolle in dem Ganzen. Es wird darüber gesprochen, ob es okay ist, dass man seinen Kollegen nur mal so ein bisschen wirkt, ne? Da fand ich deine Meinung auch sehr, sehr gut, weil so verhält sich einfach kein Locker-Room-Leader. Das ist auch wirklich der Punkt, der bei mir am meisten noch mit hängen geblieben ist, so. Weil das einfach so casual nebenbei erwähnt worden ist. Und ich finde ich nicht gut. Und als jemand, der wirklich seit Jahren, also ich bezeichne mich wirklich als Fan von CM Punk, ne? Also er war ein Grund für mich auch WWE intensiver dann wieder mehr zu verfolgen. Hm. Zu einer Zeit, als er dann bei den Shows zu sehen war, bei ECW und Sci-Fi und dann später bei Raw. Finde ich nicht gut einfach, ne? Also Konflikte im Wrestling-Business gibt es. Also solange es das Wrestling-Business gibt, gab es immer Egos und gab es Konflikte und gab es Leute, die dachten, ihre Sichtweise des Wrestlings wäre die richtige. Trotzdem ist Gewalt nie eine Lösung und finde ich einfach nicht korrekt.
Das auf gar keinen Fall. Und wir sind ja auch die ganze Zeit so ein bisschen dann immer am Ende des Kreises auch darauf gekommen, dass die Personalie Tony Khan in all dem natürlich auch keine ganz so gute Figur abgegeben hat, um es mal noch vorsichtig auszudrücken. Im Endeffekt, wenn man sich das jetzt alles einmal zu Gemüte führt, ist, glaube ich, klar, Tony Khan möchte wirklich einfach der Freund von jedem sein. Und gut für ihn. Er möchte keine Konflikte haben. Die Realität ist halt in der Wrestling-Branche leider, gerade wenn du an der Spitze mitspielen willst, auch eine andere. Wenn du dir große Stars holst, holst du dir auch Egos. Und dann musst du als Boss eine Präsenz haben und Entscheidungen treffen. Und das, was sich durchgezogen hat, was auch ganz viele Eskalationsstufen katalysiert hat, ist, Tony Khan hat keine Entscheidung getroffen. Gar nicht. Obwohl wirklich Leute zu ihm hingegangen sind und gesagt haben, hier haben wir ein Problem, du musst etwas machen. Und Tony Khans Reaktion war, ja, was wünschst du dir denn, was ich mache? Und das ist nicht das, was ein Boss dann sagen sollte. Keine Ahnung, wenn die bei dir die Wrestler Backstage ankommen und fragen, ja, was ist heute mein Plan für den Match, fürs Match? Ich weiß nicht, fragst du dann auch jeden, ach, was willst du heute machen? Such dir doch einfach aus, worauf du Lust hast. Also ein bisschen Planung braucht man ja schon, oder?
Also Mitspracherecht gibt es bei uns wirklich, auch was Matchzeiten angeht und so weiter und so fort. Bei uns ist es aber nochmal was anderes, was ich einfach... Ich meine, wenn du es als suffisante Gegenfrage stellst, ja, was erwartest du denn, was ich mache? So, ne? Also was für eine Reaktion soll es denn sein? Das ist ja nochmal was anderes. Aber das war ja wirklich eine Frage nach, was soll ich denn eigentlich jetzt hier machen? Ne?
Was in Wembley übrigens, bei einer Company, die gerade 80.000 Leute ins Stadion bekommen hat.
Ja, und insgesamt ist es einfach, ich glaube, man kann es herunterbrechen. Der größte Fehler, den AEW vielleicht gemacht hat, war, dieses Kompetitive, wir müssen Head-to-Head gehen. Wir müssen die neue Nummer 1 werden. Wir sind die Nummer 1. Wir machen das beste Wrestling. Wir sind in allem besser. Wir machen alles besser. Viele Ligen haben schon versucht, in den letzten Jahrzehnten mit WWE Head zu gehen. WCW gibt's nicht mehr. TNA. Wir wissen alle nicht, wie die es immer noch geschafft haben. Aber auch gar, es gab den zweiten Monday Night War. Hm. Und ich meine, gut, Dynamite hat NXT in den Ratings geschlagen. Wir haben eine Phase von NXT 2.0 erleben müssen. Aber ich meine, über wen reden wir jetzt gerade? Es ist WrestleMania Week, wir reden über ein Interview von CM Punk und ich sag's dir einfach, wie es ist. Also ich meine, AEW hat einen Platz in dieser Welt und der ist ja auch vollkommen in Ordnung und es ist ja auch ein Aspekt, das ist ja auch, den CM Punk erwähnt hat, ist eben diese Ratings und die Tickets, die du verkaufst und reicht es dir einfach nur, diese guten Matches zu haben und 5 Sterne zu bekommen und das ist okay für dich, ne? Aber dann bist du nicht die Nummer 1, weil du kannst nicht gleichzeitig die Nummer 1 sein, aber nur einen Bruchteil der Fans ansprechen, offensichtlich. Mhm. Das ist ein zweischneidiges Schwert, was hier gefahren wird. Also schwierige Situation, glaube ich, für alle Beteiligten.
Und für Tony Khan persönlich, glaube ich, eine der größten Fehler, die passiert sind, sind eben, Tony Khan ist zum Beispiel gut darin, vielen Leuten Verträge anzubieten, aber er ist schlecht darin, Leute aus seinem Roster auszusortieren, die zum Beispiel da nicht hingehören. Und das Problem ist, dass eben seine Schwäche, Konflikten aus dem Weg zu gehen, dass es leider genug Leute im AEW-Roster gibt, die sich das zunutze machen, um Unruhe zu stiften. Und genau das war dann bei Punk der Fall, weil es gab keine Leine an die Punk angelegt, weil er hat einfach sogar noch seine eigene Show bekommen dann, nach all dem, was passiert ist. Und natürlich löst du so keine Probleme. Was ganz spannend ist übrigens, jetzt seit ein paar Wochen ist das offiziell, mit Kosha Urbay gibt es den ersten COO bei All Elite Wrestling, Chief Operating Officer. Und jetzt gab es jüngst eine Entlassungswelle und wir haben die ganze Zeit gesagt, Tony Khan braucht einen Bad Cop. Der braucht, auch wenn es kein schönes Beispiel ist, einen John Laurinaitis, jemand, der auch schlechte Nachrichten überbringt. Das lässt sich leider bei so schnell wachsenden Strukturen nicht vermeiden, harte Entscheidungen zu treffen. Und wer hat die Entlassungen übermittelt? Es war der neue COO, Kosha Urbay, weil Tony Khan das nicht kann und nicht will. So, das ist halt einfach, deswegen, es verändert sich was bei AEW. CM Punk hat in diesem Interview in meinen Augen einerseits gezeigt, warum er sich viel Kredit auch bei Fans verspielt hat, weil es einfach viel Doppelmoral ist. Ich habe heute schon den Kommentar gelesen, CM Punk zum Anfang seiner Karriere hätte wahrscheinlich genau gleich gehandelt wie ein Jack Perry im Wembley. Anderes Thema. Aber ich finde, man sieht bei AEW, es tut sich was. Und wenn wir jetzt gleich rein in die Show gehen, ganz spannender Aspekt, bin ich sehr gespannt auf die Kommentare von unserer Community. Das scheint ja trotz allem sehr getroffen zu haben. Denn jetzt bei all dem, was passiert ist, hätte man auch sagen können, das war mein Take, AEW soll jetzt einfach Taten sprechen lassen, nicht irgendwie ein Tony Khan Twitter-Terror lostreten, nicht nochmal, dass das ganze Roster tweetet, wir lieben AEW, sondern lasst Taten sprechen und liefert einfach einen geilen Wrestling-Sommer, kriegt eure Arenen voll und so weiter und so fort. Und was hat man im Opening-Segment gemacht, wenn wir jetzt in die Show gehen? Man hat eigentlich, Virgil, ja die Show eröffnet mit einer langen, direkten Antwort auf dieses Segment in Form von Adam Copeland, ne?
Ja, ohne jetzt in den Inhalt reinzugehen, mich hat das total überrascht. Also es hat sich ein bisschen für mich so angefühlt wie, Verzeihung, ich bin immer noch nicht hundertprozentig wieder fit. Es hat sich für mich ein bisschen angefühlt wie so eine Warm-Up-Promo, ne? Also wenn ich rausgehe und die Leute ein bisschen versuche, auf die Show heiß zu machen und denen ein bisschen zu erklären, was passiert jetzt hier heute. Es war eine Antwort-Promo, es war eine sehr, sehr leidenschaftliche Promo. Vielleicht ist auch ein großer Fehler einfach auch gewesen, jeder x-beliebigen Person einfach einen Vertrag zu geben. Ne? Dann musst du die Leute halt auch nicht verlassen. Ich weiß nicht, ob AEW das nicht viel, viel besser gehen würde, wenn sie vielleicht einen Grundkader von, lass es 50, 60, vielleicht 70 Leute sein. Die anderen sind halt alle Free Agents. Dann verdient die Independent-Szene ja auch was daran, weil die Leute ja eben noch Nebeneinkommen durch Matches bei Dark, Rampage, wie auch immer Shows dann heißen werden, bei Dynasty vielleicht in der Pre-Show oder sonst irgendwo, ne? Collision. Meinetwegen können sie da ja noch alle antreten, aber die Leute, die da entlassen worden sind, ich kannte legit 2 Namen davon. Ich kannte Stu Grayson und ich kannte Parker Boudreau und von anderen Leuten habe ich noch nie irgendwas gehört. Und das alles jetzt gerade in dieser einen Woche, wir haben von dem Interview über die ersten legiten Entlassungen, wo sich die Leute nichts vorher haben zu Schulden kommen lassen. Wir haben ja, es gab ja schon Leute, die vorher AEW verlassen haben, ne? Eine Scheller zum Beispiel, die ja mal unter Vertrag war. Aber die ersten Entlassungen und dann mit so einer Promo, das ist eine sehr interessante Woche, auf die wir, glaube ich, auch in einem Monat oder zwei Monaten noch zurückblicken und vielleicht das sogar als so einen kleinen Wendepunkt ansehen werden.
Es tut sich auf jeden Fall was bei AEW. Ich bin weiter der Meinung, am besten wäre All Elite Wrestling, wenn sie immer nur jede Woche nur noch 2 Stunden Dynamite hätten. Kein Rampage, kein Collision. Ich glaube, dann wären sie am besten, weil dann wären sie nur darauf fokussiert. Aber es verändert sich was. Und in dieser WrestleMania-Woche übrigens, weil wir es die ganze Zeit sagen, es geht um AEW. Dementsprechend können sie kein irrelevantes Kack-Business sein, weil irgendwie scheinen sie ja trotzdem noch im Fokus zu sein. Aber wir wollen natürlich auch trotzdem noch aufmerksam machen. Es ist WrestleMania Week und ihr kriegt bei uns natürlich auch ganz viel WrestleMania. WrestleMania Preview wird gleich aufgenommen mit Sebastian Hackel, mit dem WWE-Kommentator. Wir haben großes Tippspiel. Fantasy Booking am Freitag, 20 Uhr, twitch.tv/spotfight.de sind wir live und am Wochenende natürlich die große Watch Party. Samstag ab 17 Uhr sind wir live und am Sonntag ab 20 Uhr. Jetzt gehen wir aber rein, Virgil, in diese Show mit Adam Copeland, der ohne TNT Championship rauskommt und hatte bei Collision jetzt ein bockstarkes Match übrigens gegen Matt Cardona und er kommt ohne Titel heraus, symbolisch, und startet mit einer Promo. Und er sagt im Endeffekt, da habt ihr Spaß. Ich will auch Spaß haben. Gibt aber sehr viel negativen Bullshit diese Woche, der gespreadet wird. Wichtige Info in der Halle, keine Reaktion. Kann man jetzt überlegen, haben die Leute das einfach nicht mitgekriegt? Ist das wirklich alles nur eine Twitter-Blase, die da gerade debattiert oder nicht? Fand ich auf jeden Fall erstmal sehr spannend. Copeland holt dann aus und sagt, screw that. Und es gibt wirklich die Antwort auf CM Punk. Er spricht über die Indies, in denen er angetreten ist, bringt die over. Er sagt, er liebt Pro Wrestling und er hat realisiert, er muss seine Karriere bei AEW beenden. Er hat das Roster gesehen, das Talent, phänomenaler Lockerroom. Den würde ich gegen alle Lockerrooms, in denen ich jemals war, dagegen setzen. Unfassbar geile Typen. Jetzt haben wir Ospreay, Omega, Hangman, wie sie heißen. Und das ist nur möglich, diese Qualität hier bei AEW. Und genauso wichtig sind auch die Gründungsväter, Leute wie die Young Bucks, wie Cody Rhodes, der einen der größten Pops hier übrigens bekommt in dem Segment, und auch Tony Khan. Die sind wie ihr, die sind wie ich, das sind Fans. Und das ist nichts Negatives, sich wie ein Fan zu verhalten, denn es macht Spaß. AEW hat dieses Business verbessert und dafür sollte AEW gefeiert werden. AEW, where the best wrestle. Das ist übrigens, glaube ich, der neue große Claim der Liga, so wie WWE Then Now Forever Together hat. Ich glaube, der neue AEW-Claim, Tony Khan hat es auch mehrfach unterstrichen, ist where the best wrestle. Und Copeland erklärt, AEW geht jetzt nach vorn in die Zukunft. Es gibt Gründe, dass Okada, Ospreay, Mercedes, ich, dass wir ja alle unterschrieben haben, und wir sehen hier das Positive in dieser Zukunft. Und das war im Endeffekt, noch ein bisschen ausführlicher wirklich, diese Antwort, bei der ich trotzdem sage, hätten sie gar nicht machen müssen, weil es irgendwie für mich auch so ein bisschen zeigt, oh, das haben sie, das hat sehr getroffen scheinbar. Sonst hätten sie nicht das Live-TV dem gewidmet, dieser Reaktion auf CM Punk. Und Adam Copeland rauszuschicken, gab es jetzt auch eine Debatte, so hätte das nicht in AEW Original machen sollen. Für das, was das sein sollte, fand ich, war Copeland als verdienter Veteran, der ja auch wie Punk, das ist eine, der war bei WWE Champion und so weiter und so fort, ist dann aber zu AEW gegangen. So, und der setzt sich dann für diese Liga ein. Das ist erstmal ehrenwert, finde ich, von Copeland. Und dass Positivität gestreut wird, fand ich in der Promo nicht schlecht. Deswegen habe ich da erstmal kein grundsätzliches Problem mit. Aber ich hätte die Promo gar nicht gebraucht. Ich hätte gesagt, ey, liefert eine geile Show und lass Taten sprechen. Deswegen, ja, weiß nicht, wie stehst du zum Opening?
Ja, wenn sie es nicht gemacht hätten, wären vielleicht irgendwie, ich meine, du weißt, wie die Leute im Internet sind, ne? Dann hätten sie irgendwie bei den Kommentatoren gesucht und die vielleicht irgendwie eine kleine Antwort in irgendeinem Nebensatz versteckt hätten oder sowas. Generell, ich finde es nicht schlimm, dass das passiert ist. Ich finde es nicht falsch, dass es passiert ist. Aber für mich hat es sich angefühlt wie was vor der Show stattfindet. Bevor wir mit den Kameras anfangen, weil, ich meine, es sah nicht nach einer großen Halle aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Es sah diesmal auch auf der Hardcam, also die Seite, die man von der Hardcam sieht, im Prinzip ab der Hälfte war es da drüber schwarz. So, ne? Also es sah nicht nach einer vollen Halle aus. Dementsprechend hat sich's für mich angefühlt wie, wir holen jetzt nochmal die Stimmung. Die Fans waren drin. Ich fand das sehr, sehr lustig, als er die Namen genannt hat. Ich kann gegen den antreten, ich kann gegen den antreten. Alles first time ever. Das vergisst man ja oft, ne? Der Typ war ja wirklich fast 10 Jahre aus dem Business draußen. Und er hat deutlich gesagt, er will seine Karriere bei All Elite Wrestling verändern. beenden. Und natürlich kann man jetzt Unkenrufe sagen und sagen, ja klar, bei WWE ist der Main Event eh voll, da hat man mit ihm alles erzählt, was will er da noch gewinnen, er hat Royal Rumble gewonnen, er war King of the Ring, er hat World Titles gewonnen, er ist sogar schon Hall of Famer, da hat er ja eigentlich nichts mehr, ne? Also mit Sicherheit wird es noch ein oder zwei coole Matches geben, aber wenn er, für mich ist der Aspekt, dass er wirklich gesagt hat, ich beende hier meine Karriere, dass er das nochmal deutlich gesagt hat, ist fast der Wichtigste da drin, weil er verpflichtet sich, egal wie lange es jetzt noch dauert, das wissen wir alle nicht, für All Elite Wrestling. Und die haben gesehen, wie sie es mit Sting gemacht haben. Edge wird dann einen super Abschied bekommen. Darauf können wir uns jetzt alle schon mal einstellen, dann nochmal der sein wird. Aber generell, es war eine Warm-Up-Promo. Und unter dem Aspekt habe ich es halt eben nicht verstanden, weil, wie du es gerade
in einer Blase losgelöst irgendwie, ne?
Vor allen Dingen, du hast es gerade gesagt, und wenn man wirklich nochmal an das Interview denkt, auch eine der Kernaussagen daraus war, die Sendezeit kostet viel, viel, viel Geld. Und man hat hier gerade 5 Minuten darauf aufgewendet, auf ein Interview aus dem Internet zu antworten. Und dann ist das die Frage, ne? War es das wert oder war es das nicht wert? Hätte man die Sendezeit nicht lieber für was anderes benutzen können, um eigene Geschichten weiterzuerzählen? Und eben Edge, Adam Copeland vor oder nach der Show hätte zwischen den Tapings rauskommen lassen oder sonst irgendwas. Was ich mich halt frage, ist auch, wessen Idee war das? Kam Tony Khan vorher und hat gesagt, komm, wir brauchen jetzt nochmal so eine passionierte Promo und Adam Copeland hat gesagt, ich mach das? Oder hat er gesagt, ey, ich habe das alles mitbekommen, ich bin hier der Veteran, ich gehe jetzt voran und ich werde jetzt nochmal was sagen. Und das kann es ja auch gewesen sein.
Irgendjemand hat sich auf jeden Fall betroffen gefühlt. Und ich weiß von einigen, die gesagt haben, wegen dieser Reaktion, das würde nur unterstreichen, was CM Punk gesagt hat. Es gibt nachher noch von den Young Bucks im Entrance so ein kleines Detail, wo wir da nochmal drauf schauen. Ansonsten, wie gesagt, schreibt uns dazu eure Kommentare. Ich glaube, was man machen wollte, und deswegen hat man auch Copeland rausgeschickt und nicht ein AEW Original, damit es nicht zu bitchy oder so wirkt. Ich glaube, man hat Copeland rausgeschickt, damit auch mal eine verdiente Legende AEWs Reputation einfach nochmal heraushebt und dass eine verdiente Legende acknowledged, was AEW für große Erfolge errungen hat. Denn wenn du dir das Punk-Interview anschaust, im Konsens, er sagt im Endeffekt, er respektiert diese Liga nicht und die hat nichts erreicht und die will überhaupt nicht was Richtiges erreichen und das ist alles nur Indie-Scheiße ungefähr. Und Copeland kommt aber raus und der kennt das Business und der hat aber gesagt, AEW hat absolut das Business verbessert und hat seine verdiente Position und ich glaube, deswegen wollte man es machen, aber ich bin bei dir, das ist eigentlich eine Warm-Up-Promo, das hätte man davor machen können, das hatte eigentlich in Dynamite selber, finde ich, gar nicht so wahnsinnig viel verloren und musste nicht zwingend sein. Das ist Angriffsfläche, warum?
Ja? Aber der Aspekt, den du gerade gesagt hast, wir halten uns jetzt ein bisschen mit dem Thema auf, aber sie haben die Show damit auch angefangen, also ich finde, darüber kann man schon reden. Der Aspekt, den du gesagt hast, von wegen, dass Edge, Adam Copeland, AEW legitimisiert und die Leute, die da antreten, stimmt sogar tatsächlich und unter dem Aspekt macht es als TV-Opening sogar Sinn. Hm. Weil, nehmen wir mal an, viele Leute, die eher aus dem WWE-Kontext kommen, vielleicht noch gar nicht so viel von All Elite Wrestling gehört haben, aber jetzt das CM Punk-Interview gesehen haben, hören die ganze Zeit von All Elite Wrestling, All Elite Wrestling. Jetzt ist die erste Show nach diesem Interview. Du fängst an mit jemandem, den die WWE-Leute aus dem WWE-Kontext kennen und der erzählt dir gerade, wie geil das hier ist und dass er hier auch noch seine Karriere beendet. Vielleicht war das ja auch der Schachzug dahinter. Möglich ist es auf jeden Fall. Was ich aber auch interessant fand an dem Aspekt, und das schließt an dem an, womit ich hier auch angefangen habe, ist eben auch das über den Tellerrand blicken und dass All Elite Wrestling ja eben die Nummer 1 immer sein wollte und gesagt hat, wir sind die Nummer 1. Er hat hier ganz deutlich gesagt, es gibt auch woanders geiles Wrestling. Ich bin Wrestling-Fan schon immer. Stampede, Kanada habe ich mir angeguckt, WWF habe ich mir angeguckt, NWA habe ich mir angeguckt. Vielleicht hört es ja, das ist ja was, was du dir auch seit Wochen und Monaten wünschst, diese Seitenhiebe, dieses über den Tellerrand rausblicken und einfach mit dem Ellbogen raus. Vielleicht hört er das auch auf. Vielleicht war das ja auch ein Zeichen mit, ich meine, Forbidden Door, vielleicht ist die irgendwann nicht mehr Forbidden. Weißt du einfach, was ich meine? Ein bisschen Zusammenarbeit, ein bisschen Schulterschluss vielleicht auch, ne?
Ja, wer weiß. Also wer da übrigens noch Bock auf mehr Deep Dive hat, ne, also wir können euch das Reaction-Video dazu gern ans Herz legen. Da sind ganz viele Takes zu den Aussagen von CM Punk, Tony Khan, wenn nur ein Nice Guy und kein Boss. AEW ist kein Business, es geht nur um gute Matches, nicht um Tickets verkaufen und so weiter. Haben wir alles versucht, dort mal rational zu beleuchten. Schaut es euch sehr gern an. Was macht Copeland dann? Er holt, wie er ihn nennt, Osprey heraus. Und zwar geht es um Will Osprey. Der kommt jetzt nämlich zum Ring und es geht um den Battle of Wills. Wir gehen nämlich rein in diese Ausgabe mit einem Match von Will Osprey. Erneut 13 Minuten geht das Ganze. Es geht gegen Powerhouse Hobbs, also ein weiteres Mitglied der Don Callis Family. Und Hintergrund ist so ein bisschen die Story mit Danielson. er will im Endeffekt, also Ospreay will sagen, er ist der Beste in the World, deswegen er tritt diese Woche gegen den Big Man an und danach tritt gleich Bryan Danielson mit Lance Archer ebenfalls gegen den Big Man an. Beide haben nicht überzeugend gewonnen, aber beide haben gewonnen. Das kann man eigentlich recht kurz machen. Will Ospreay halt in 13 Minuten in einem Match, wo er trotzdem auch schon kassiert. Also man hat Hobbs hier definitiv nicht irgendwie wie B-Ware dargestellt, sondern hat dem wirklich was gegeben und immer wieder mit seiner Kraft hat er Ospreay aus der Luft gepflückt, hat ihn außerhalb des Rings auch auf eine Ringtreppe gesuplext. Ospreay kontert im Ring, Oscutter geht durch zum Nearfall und dann ist es eben dieser Battle of Wills. Es ist umkämpft, es ist auf Augenhöhe und am Ende holt Ospreay das Ding mit einer Sky Twister Press. Ospreay trifft Hobbs da am Gesicht, an der Schläfe mit dem Knie. Es gibt danach die Hidden Blade und beim Pin, könnt ihr genau auf das Detail achten, geht Ospreay an den Kopf von Powers Hobbs, erkundigt sich, ist alles okay, sorry Mann. Und Ospreay hat dort also sofort im Moment gerafft, oh shit, ich habe den glaube ich fies getroffen. Es ist aber zum Glück scheinbar nichts passiert und dann gewinnt Ospreay dieses Match und danach deutet sich noch ein Gerangel an, aber Hobbs und Don Callis suchen dann das Weite. Das war im Endeffekt das Opening rund um Ospreay und Hobbs. Gutes Match. Für das, was es sein sollte, hat mir das gereicht.
Also es ist ja, glaube ich, inzwischen Running Gag kannst du es ja nicht nennen, aber Woche um Woche für Woche kommt Will Ospreay, kämpft gegen irgendwen, macht ein 15 bis 20 Minuten Match. Okay, diesmal sogar unter 15 Minuten. Und es ist ein ordentliches TV-Match. Also man kann ja dazu sagen, was man will. Ich bin ja jemand, der wünscht sich eher kurze und knackige Matches. Ob dieses Match jetzt 13 Minuten gebraucht hätte, unter dem Aspekt, dass ich immer noch ein großer Fan von Powerhouse Hobbs bin, den gerne im Ring sehe und das eigentlich eine Paarung ist, wenn da mehr Substanz da drin wäre, außer die unterschwellige Fehde zwischen Will Ospreay und der Don Callis Family, die mehr oder weniger vorbei ist oder eigentlich nicht vorbei ist und eigentlich auch gar keine Heat mehr da drin
hat. Ospreay muss auf jeden Fall aus dieser Fraktion noch raus, er passt gar nicht rein als Babyface, ne?
Ja, es ist einfach total komisch, dass er irgendwie immer noch mit denen zu tun hat und die so im Vorbeigehen hat er jetzt, glaube ich, alle hintereinander wegbesiegt. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch das Singles-Match gegen Don Callis. Gleichzeitig die Verbindung mit der nächsten Fehde, weil er tritt ja gegen Danielson bei Dynasty an. Das Match steht ja auf jeden Fall in den Sternen. Und ich finde es okay, dass man zwei kleinere Geschichten hier miteinander verwebt. War ein okayer Opener, also nach der Promo vor allen Dingen war es ein ordentliches Match, um reinzukommen. Die Liga wird, ich gehe mal stark davon aus, im nächsten Jahr um Will Ospreay herum aufgebaut. Also mich würde es sehr wundern, wenn der nicht in einem Jahr irgendwie mit den Main Events irgendwie zu tun hat. Mhm. Und ihn damit anzufangen, vor allen Dingen auch in der Folge, wo du vielleicht eben WWE-Leute abgreifst, finde ich überhaupt nicht schlecht.
Ich denke, damit hat man erstmal einen guten Auftakt gesetzt. Hat dann eben angeknüpft mit Danielson gegen Archer. Ähnliches Match mit dem Unterschied, dass Lance Archer noch ein bisschen mehr bekommt als Powerhouse Hobbs. Also der darf Danielson schon ganz schön attackieren. Danielson sieht erstmal gar kein Land, bis er dann eine Serie von Dragon Screws durchbringt, um Archers Beinmuskulatur zu schwächen. Aber die Kraft bei Archer, die schwindet eher in so homöopathischen Dosen. Strategie aber auf die Beine zu gehen, das zieht Danielson durch. Das war die Story. Archer schnappt sich dann Mitarbeiter der Ringcrew und slammt den auf Danielson. Nach der Werbung dann ganz langsam das Comeback. Danielson bringt seinen Knee-Strike durch, das hat keinen Effekt. Dann drei Kicks an den Kopf, ein weiterer Knee-Strike, 1, 2, 3 zum Sieg. Also auch Danielson mit, aber noch ein bisschen mehr Mühe. In 15,5 Minuten gewinnt er gegen Lance Archer. Ich sag mal so, beide Matches hätte man in meinen Augen tatsächlich etwas abkürzen können. Ich weiß, man möchte die Big Men auch trotzdem gut darstellen. Ich hätte jetzt kein Problem gehabt, wenn die Matches 9 und 11 Minuten lang gewesen wären, statt 13 und 16. Aber es ist ein Markenzeichen von AEW, dass sie diesen Matches Zeit geben und obwohl klar ist, wer gewinnt, dass sie jeden immer in jeder Situation versuchen, so gut wie möglich dastehen zu lassen.
Die Sache ist halt, wenn du nicht so viele große Storylines hast, wo Leute auch lange Promos halten können und wirklich das Gefühl für Timing haben, mit einer Crowd zu arbeiten und so, dann bleibt dir auch nicht viel anderes übrig, als lange Matches zu präsentieren. Ich sehe es vielleicht nicht so ganz wie du, dass, also bei beiden Matches weiß ich nicht, ob ich die Matchzeit gekürzt hätte, bei dem auf jeden Fall, also hundertprozentig. Und ich hätte die sogar so weit runtergekürzt, dass das Match kürzer gewesen wäre als das Match davor, weil was ist denn die Geschichte, die du erzählen willst? Wenn Will Ospreay und Bryan Danielson gegeneinander antreten, im Zweifelsfall wird es früher oder später irgendwann um eine Fackelübergabe gehen. Das heißt, irgendwann wird Will Ospreay wahrscheinlich Bryan Danielson übertrumpfen, ihn irgendwann besiegen. Möglicherweise jetzt noch nicht bei der Show, weil manchmal wird sie auch eine Reise erzählen, manchmal wird sie ja erzählen, dass es Höhen und Tiefen gibt. Aber von der Geschichte her müsste doch jetzt eigentlich ich bin immer noch in Daniel Bryan drin. Bryan Danielson gegen Vance Archer, wie er ja früher auch hieß, ja. Wenn, dann müssen wir ja richtig raushauen. Oder Lance Hoyt. Ja, dann müsste er ihn doch eigentlich. Ich meine, wer ist denn Lance Archer im Kontext von All Elite Wrestling? Ist er mal vor, ich glaube, 3-4 Jahren am Anfang hat er ja mal einen kurzen Push bekommen. Und das war's dann. Ne? Also mehr hat er ja nie gehabt. Der wird auch immer wieder hervorgeholt aus dem Toilet und dann wieder nicht. Wenn er ihn jetzt in 7-8 Minuten weggehauen hätte und damit eine Stufe höher als Ospreay, also ein bisschen beeindruckender gewesen wäre, wäre das doch für das Match bei Dynasty auch besser gewesen. Weil wer ist denn der Lehrer, wer ist der Schüler, wer ist der Veteran, wer ist der Neuling in der Liga? Also ich verstehe das Storytelling an der Stelle nicht. Ja, was will man mir hier erzählen?
Die Story ist klar, aber der Weg ist vielleicht etwas umständlicher als notwendig und nicht hundertprozentig zielführend, aber trotzdem insgesamt fand ich das beides gut. Dann werden wir Danielson gegen Ospreay als Match of the Year bei Dynasty bekommen. Und da Danielson ja immer wieder betont, es ist sein letztes Jahr, glaube ich sogar, dass Ospreay ihn eher früher als später besiegt. Vielleicht wirklich sogar direkt in dem Match und Ospreay geht sofort weiter Richtung Wembley auf die Road in Richtung World Title Gewinn. Können wir mal gucken, ob das in die Richtung geht. Es ging danach weiter mit Chris Jericho. Diese Story verstehe ich hingegen nicht. Wenn du die letzten Wochen nicht da warst, sei froh, dass du das nicht ganz so viel mitbekommen hast. Chris Jericho, der erst mit Hook ein Tag-Team war, ich glaube, das haben wir noch besprochen. Dann gab es ein Singles-Match, das hat Jericho verloren, deutlich. Dann das große Angebot bei Dynamite. Hook, ich kann dir Tipps geben. Und diese Woche ein Segment unter dem Titel Chris Jericho calls out Hook. Ich mag Hook, aber weiß noch nicht hundertprozentig, in welche Richtung das hier gehen soll. Chris Jericho sagt, Hook hat gestern oder hat letztes Mal was erwähnt, was mir im Schädel geblieben ist, deswegen komm mal raus. Hook kommt im lässigen Street-Outfit raus mit einer Mütze, bei der er aussieht wie einer von den sieben Zwergen. Und Jericho meint, Hook, du meintest, du weißt, wer ich bin, aber es gab einen Grund auch, warum ich so viele Menschen weggeschoben habe. Ich weiß genau, was du damit sagen willst, aber um auf diesem Niveau zu sein, wo ich bin, musst du verstehen, ich spiele nach anderen Regeln. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann weißt du auch, was ich dir beibringen will. Es gibt Buhrufe der Fans, die haben gar keinen Bock drauf. Jericho will also Hooks vertrauen. Und Hook antwortet, wie ich finde, in einer deutlich besseren Promo als letzte Woche. Ich vertraue dir so sehr, dass ich uns ein Match bei Collision besorgt habe, aber Chris, ich habe meine Augen genau bei dir. Und Jericho sagt, ey, genau, das sollst du auch haben. Du lernst schon, super. Und damit war es das Segment und wir erfahren danach, Shane Taylor und Lee Moriarty sind die Gegner bei AEW Collision. Die treten an gegen Lion Hook. Herzlichen Glückwunsch. Collision Review leider diese Woche nicht wegen WrestleMania, aber
weiß nicht. Kann ich dann schon spoilern, wie es ausgegangen ist?
Na, wer gewinnt das Ding wohl?
Nein, lassen wir das mal. Aber mehrere Aspekte. Nummer eins, freust du dich eigentlich, dass du Hook am Wochenende wiederbekommst?
Ja, es ist meine Kulmination, meine Road to WrestleMania endet im Endeffekt, weil ich Hook endlich zurückbekomme und mein Bild hinter mir sich endlich wieder lichten wird, beziehungsweise endlich wieder geschmückt wird mit dem einzig wahren aller echten Lebensgroßen. Deswegen, das ist ein sehr schöner Aspekt, hat leider mit dieser Storyline nichts zu tun.
Nee, aber ich meine, erstmal, er hat ihn doch schon im Singles-Match besiegt. Was soll er denn jetzt noch von ihm lernen? Okay, in der Theorie kann natürlich ein Hook sehr, sehr viel noch von dem Chris Jericho lernen. Aber ich gehe stark davon aus, dass Hook sowohl einen Twitter-Account als auch einen Instagram-Account hat. Wenn er dir bei den Shows, während eine Kamera auf euch geleuchtet ist, nicht zuhören will, schreib ihm einfach eine Nachricht. Da kannst du ihm doch deine Tipps geben, solange bis er dich blockiert. Also ich weiß nicht, ob das die Storyline ist, um Hook auf das nächste Level zu
bringen. Er hat aber, glaube ich, ich muss gerade mal gucken, er hat, meine ich, auf Twitter, genau, er hat 45.000 Follower, er folgt nur AEW und hat, glaube ich, keinen einzigen Tweet geliked.
Er folgt nicht mal seinem Vater?
Nee.
Geil.
Nicht mal. Das ist ein Einzelgänger. Das ist ein geiles Twitter-Profil. 50.000 Follower, nur einem, den er selber zurückfolgt, nichts gepostet, einfach der Goat.
Ich glaube, John Moxley war eine lange Zeit auch so, ne? Der hatte, glaube ich, damals, als er bei WWE war, noch, die haben gesagt, dass ich mir einen Account machen soll und dann hat er auch nie irgendwas gemacht. Ich habe vorhin auf Reddit gelesen, dass Jericho wohl bei so um die 90% aller Dynamite-Ausgaben, die es jemals gab, zu sehen war. Und ich glaube, ich verstehe langsam, warum wir uns alle an ihm so ein bisschen satt gesehen haben, weil das, glaube ich, die längste Phase seit langer Zeit ist, dass man Jericho am Stück gesehen hat. Darf man ja auch nicht vergessen. Und ist ja nicht so, dass er in der Zwischenzeit nicht seinen Charakter angepasst hat. Wir haben den alten Chris Jericho gesehen, wir haben den Champagner Chris Jericho gesehen, wir haben Kissed Chris Jericho gesehen, wir haben alles gesehen. Ich glaube, es wäre auch okay, wenn wir mal Chris Jericho 3, 4, 5 Monate nicht sehen.
Das geht mir bei Orange Cassidy so, über den wir dann nachher sprechen. Aber es gibt so ein paar Charaktere, wo ich auch sage, die müssen jetzt in dieser Phase nicht unbedingt am Start sein. Was jetzt allerdings passierte, da muss ich sagen, das hätte auch nicht am Start sein dürfen. Das ist mir eigentlich ein Rätsel, wie das durchgegangen ist. Jay White kommt nach draußen. Er trifft auf Billy Gunn. Keiner darf eingreifen, das ist die Storyline. Billy Gunn, der ihn direkt beim Entrance attackiert. Backstage schauen die Acclaimed und die Guns zu. Und Hintergrund ist eine wirklich gottlos schlechte Home Invasion, die man zum Glück nur bei Rampage gezeigt hat. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Also ein Tipp, AEW, wenn ihr euch absetzen wollt oder von WWE absetzen wollt, nicht WWE nachmachen in schlechter. Diese Home Invasion kurz nach LA Knight und AJ Styles bei SmackDown zu bringen, keine gute Idee. Sieht sehr amateurhaft aus. AEW muss sich Dinge suchen, in denen sie besser sind als WWE. So hat es 2019 funktioniert. Da war WWE scheiße und AEW hat sich Sachen gesucht, die besetzt und besser gemacht. Leute hatten Bock drauf. Jetzt ist WWE halt sehr gut in sehr vielen Dingen. Booking, Aufbau von Pay-Per-View, Booking von Stars, generell die Vermarktung, die Storylines, würde ich sagen, ist WWE schon verdammt stark gerade insgesamt und AEW halt nicht so. Und deswegen, statt die Sachen nachzumachen und nicht so gut, sucht euch doch vielleicht neue Sachen. Das hier, was jetzt passiert ist, hätte original so 2014 bei Raw stattfinden können und ich hätte es gehasst wie die Pest. Was ist passiert? Billy Gunn gegen Jay White bekommt eine Laufzeit von 12 Minuten. Dieses Match hatte den Inhalt für nicht mal eine Minute. Da ist ja gar nichts passiert. Außer, dass Billy Gunn übrigens mit 60 kriminell gut aussieht. Mindestens so kriminell ist es, wie er Jay White verprügelt und verprügelt und verprügelt. Im Ring, auf dem Apron, neben dem Ring, an der Barrikade, auf dem Kommentatorenpult. Jay White wird hier 12 Minuten nach allen Regeln der Kunst von Billy Gunn vorgeführt. Das Ganze geht so lang, bis die eigentlich vom Ringverbannten ganz dann nach draußen kommen. Jay White nutzt diese Ablenkung aber nicht, weiß sich nicht zu helfen und kann nur einen Low Blow durchbringen. Es gibt ein DQ-Finish. Und während des Matches haben wir gesehen, wie die Acclaimed Backstage lagen, die wurden ausgeschaltet. Die rennen jetzt nichts sellend nach draußen. Und wer jetzt glaubt, ja, jetzt kriegen vielleicht trotzdem die Guns, die Bam Gang, vielleicht stehen die jetzt ja dann doch oben. Nein, sie kriegen erneut aufs Maul und müssen flüchten, weil sie gar kein Land sehen. Also nochmal, ein 60-Jähriger Squash 12 Minuten lang mit Jay White, jemand, den mir AEW als eines der absoluten Top-Signings aller Zeiten verkaufen möchte. Jay fucking White, liebe Grüße an Steini, großer Jay White-Fan. Ganz harter Tobak. Das war so unsäglich schlecht in der Darstellung, dass ich eigentlich nicht glauben kann, dass das wirklich so gesendet worden ist. Aber es war so. 12 Minuten, korrigier mich, wenn ich was falsch wahrgenommen habe. Ich hab das nicht verstanden.
Billy Gunn ist übrigens 1963 geboren und Jay White 1992. Das ist auch wild. Ich denke mir einfach, die haben da Backstage gestanden. Die haben Tony gefragt, wie lange haben wir für so das ganze Segment mit allem, was wir geplant haben. Und er hat gesagt, ja, 15 Minuten so. Und dann haben die sich angeguckt und Jay White hat Billy Gunn angeguckt und hat ihn gefragt, kannst du noch? Und er meinte, 12 Minuten, klar, kann ich. Und dann hat er ihm mal gezeigt, was er 12 Minuten so kann. Ich meine, ich erinnere mich daran, dass wir hier im Februar oder Januar gesessen haben, als die waren noch alle so gut befreundet damals. Erinnerst du dich noch? Die waren noch alle so Freunde. Und ich habe gesagt, können die bitte damit aufhören? Ich will eine Fehde gegeneinander sehen. Oder eigentlich will ich die gar nicht mehr nebeneinander sehen. Und das war heute nicht mal der Payoff, weil nach 12 Minuten, wo der eine den anderen verprügelt hat, der eine, wo alle gesagt haben, der stand in einem World-Title-Match vor nicht so allzu langer Zeit.
Gegen den überfahrenen MJF, was er verloren hat, sang- und klanglos.
Vielleicht ist das, ich weiß es nicht, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich meine, gruselig. Du musst dir jetzt vorstellen, ich bin ja ein Gelegenheits-All-Elite-Wrestling-Gucker. Ich bin ja kein Hardcore-All-Elite-Wrestling-Fan. Ich bin aufgewachsen mit WWE, ich bin jemand, der da so reingerutscht ist und sich das jetzt anguckt. Und ich habe jetzt gesehen, wie jemand, den ich als Kind als Cowboy gesehen habe, jemanden, den Tony Khan mir als einen der krassesten Free Agents aller Zeiten verkauft hat, windelweich geprügelt hat. Ich war vorher schon nicht von Jay White überzeugt, weil ich habe ja nie irgendwas Großartiges von ihm gesehen. Ich habe kein New Japan gesehen. Das ist jetzt mein Eindruck, den ich für den Rest des Jahres von ihm habe. Ich weiß nicht, ob das so gut war.
Also wenn wir übertreiben, schreibt uns das. Ich als AEW-Hardcore-Schauer, der wahrscheinlich jede TV-Minute davon gesehen hat, außer ein paar Rampages, war auch schockiert, wirklich. Also ich war komplett schockiert. Ich konnte das nicht glauben. Ich hatte eigentlich gedacht, ja, Jay White, 5 Minuten Sieg und dann Brawl oder so danach. Aber das hat mich wirklich, wirklich ganz kalt erwischt. Deswegen, wie gesagt, das hätte ich bei Raw damals 2014. Das ist WWE-Booking, was mich abgefuckt hat. Alter Typ, haut einen Jungen weg, DQ-Finish, Bullshit-Scheiße und, also, keine Ahnung.
Und ich meine, also, man darf ja nicht, Billy Gunn sieht ja wirklich für sein Alter unfassbar aus. Und er kann sich ja bewegen. Ja. Er kann sich besser bewegen als viele Leute, die 50 sind oder 40. Frag mal Tommy Dreamer, ob der sich so bewegen kann. Mal ganz im Ernst. Aber nach dem Match müsste ich doch jetzt eigentlich nach Billy Gunn gegen Samoa Joe verlangen.
Ja, auf die 1 in den Rankings. Billy Gunn. Es ist sehr wild. Es ist sehr, 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 sehr wild. Die Young Bucks werden in einer edlen Karosse angekutscht. Backstage kommen in der Arena an. Earlier Today steht dort. Sie grüßen jemanden. Die Best Friends kommen ebenfalls an mit Mama Trent. Alle haben matching Jogginganzüge. Das später im Tag-Team-Turnier. Das ist das eine Halbfinale. Und im anderen Halbfinale bei Collision dann Topflight und FTA. Jetzt ist aber erstmal Zeit für Willow Nightingale. Die wird von Renee Paquette auf der Stage begrüßt. Chris Zetlin und Stokely sind am Start. Willow möchte ich übrigens als die Definition des perfekten Babyfaces ausrufen. Die Frau hat alles, was ein Babyface braucht. Ich liebe sie. Es geht ums Match gegen Julia Hart bei Dynasty. Sie hat gesagt, ich fühle mich mother fluffing great. Das Interview führt sie allerdings mit dem Rücken zur Crowd. Das war so ein Stilmittel, was man heute probiert hat. Man wollte quasi die Crowd einfangen. Das heißt aber, die Promo gehalten haben, standen mit dem Rücken zum Publikum. Willow sagt, sie hat sich hier in Massachusetts den Arsch aufgerissen, um da zu stehen, wo sie jetzt ist. Und hier gibt's einen Ort, der nennt sich The White Eagle. Crowd rastet komplett aus. Hier habe ich gelernt, wer Willow Nightingale wirklich ist. Hier habe ich mich selbst kennengelernt. Und ich habe mich so oft gefragt, gehört jemand wie ich ins Wrestling-Business? So eine, ja, mit lockigen Haaren, so schlabbrige, chubby Frau. Aber ja, ich muss sagen, ihr als Fans, ihr habt mir das Selbstvertrauen gegeben. Und ich habe mich ganz oft angezweifelt, aber jetzt weiß ich, ich kann es, ich gehöre hierhin, ich kann das Gesicht von TBS sein, ich werde Julia Hart beim Pay-Per-View entthronen. Stokely Hathaway stellt dann fest, Willow hatte letzte Woche das, was junge Leute heute einen Banger nennen. Und dann kommt Mercedes Moné heraus. CEO-Chance gibt es. Und ich finde, wenn Willow und Mercedes nebeneinander stehen, siehst du genau, wer ist ein Natural Babyface und wer spielt ein Babyface. Ich finde, allein das Lächeln von Moné, die Gestik-Miming und so, fand ich ganz eklatant auffällig. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, Virgil, dass sie der Willow direkt den Dolch in den Rücken rammt, aber soweit ist es noch nicht. Fans lieben Willow, muss man nochmal overbringen, was eine Promo. Und Mercedes bekommt gute Reaktion und sie sagt, wer auch immer TBS-Champion ist nach Dynasty bei Double or Nothing in Vegas, da warte ich. Damit steht das erste Match von Mercedes Moné für den Pay-Per-View am 26. Mai. So früh stand gefühlt noch nie im Pay-Per-View-Match bei AEW. Mein Humor übrigens, Rankings letzte Woche wieder groß eingeführt, damit eine Woche später die ungerankte, nicht ein Match bestreitende Mercedes Moné ihren World-Title-Shot oder TBS-Title-Shot für in 2 Monaten callen kann. Hör mir auf mit den Bookings, mit den Rankings, Virgil. Darüber hinaus, Willow Nightingale, habe ich schon mal gesagt, dass sie ein gottverdammt geiles Babyface ist?
Das haben wir mehrfach, glaube ich, gesagt. Also die Sache ist halt, es ist ja nicht so, dass das Booking irgendwie dafür gesorgt hätte. Kannst du dich an irgendwie krasse, in dieser komische Dreieck-Story, die da passiert ist, wo die eine aufgetaucht ist in dem Match, ich weiß nicht mehr, welche bei der anderen angegriffen hat. Und Willow stand halt daneben so ein bisschen, ne? Und jetzt ist sie halt so die beliebteste. Ich habe so Todesangst, dass irgendwer auf die Idee kommt, dass der CEO hier das Babyface in der Geschichte sein muss und man krampfhaft aus Willow jetzt irgendwie versucht, dann noch einen Heel zu machen. Habe ich ein bisschen Angst, weil das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren, weil, ich meine, erstmal dürfen wir hervorheben, es ist hier eine zweite Geschichte. Ja, sie geht auch um Titel, aber es ist eine zweite Frauengeschichte, die parallel läuft und mit Namen bestückt ist. Ne? Mercedes Moné geht nicht sofort auf den All Elite Wrestling Women's World Title, sondern um den Gesicht vom TV-Sender, ne, Title. Von daher, ich finde das gut. Die Promo war super gut. Dieses Stilmittel mit dem Rücken zu dem Publikum zu stehen, das gab es früher bei der WCW auch schon ganz oft. Ich weiß nicht, ob du die berühmte Promo von Hulk Hogan mit dem Observer-Newsletter in der Hand, wo drin steht, dass Hulk Hogan seine Ellbogen verletzt ist. This is a rag sheet, brother. Ja. Das ist genau dasselbe Stilmittel. Finde ich gut, kann man machen. Dann stell dir jetzt mal vor, da wären aber 15.000 Leute in der Halle und nicht 2.
Ja, ja. Ich glaube, wenn du jetzt hier ein Match hast, also lass Mercedes Moné auf dem Weg dahin Heel-Turn, lass sie von mir aus dann den Titel von Willow auch direkt gewinnen, damit Willow dann im Laufe des Jahres vielleicht im Wembley sogar oder sonst wann auch immer im Laufe einer Matchserie sich den Titel dann zurückholt. So hast du Mercedes Moné, wow, Impact, erstes Match, Titel gewonnen, aber du kannst Willow stärken, sie kann in der Niederlage profitieren, Mercedes kann endlich Heel-Turn, kann das machen, was sie besser kann und Willow kann einfach von dieser Titeljagd nochmal mehr profitieren. Aber sie hat jetzt eben dann trotzdem, finde ich, sich diesen kurzen Run schon verdient. Dann eben, wenn sie jetzt Julia Hart besiegt. Und ich finde es auch gut, wenn wir nicht immer nur ultralange Titelregentschaften haben. Es ist total fein, wenn jetzt mal Willow den Titel gewinnt, dann nach 4 Wochen wieder verliert, dann ist Mercedes 3 Monate Champ und dann ist Willow wieder Champ. Voll in Ordnung, tut keinem weh und der TBS-Titel ist jetzt auch nicht, also hängen wir jetzt auch nicht in Louvre rein, so prestigeträchtig ist er, ne? Dementsprechend Füße auf den Boden lassen.
Wenn du so viele Titel hast, kann ja auch nicht jeder Prestige haben. Das heißt, ja, im Moment geht es ja eher darum, dass die Titel ein Stilmittel sind, um eine Geschichte zu erzählen, offensichtlich. Mhm. Und wenn die Geschichte darin einigermaßen in Ordnung ist und wenn die Reaktionen stimmen, wird man sich auch besser an den Titel erinnern. Von daher macht man da an der Stelle im Moment sehr, sehr viel richtig. Es kämpfen Namen um den Titel, der eigentlich wertlos in meinen Augen einfach ist. Der hat jetzt ein Pay-Per-View-Match, auf das ich mich freue. Und sogar für den Pay-Per-View danach hat er schon ein Match, obwohl es eigentlich nur ein TV-Titel ist. Von daher, was soll man daran kritisieren? Wirklich.
Punkt. Dafür haben wir dich als Experte hier. Freut mich. Fantastisch. Die Young Bucks, auch Experten im EVP sein. Die kommen nach draußen. Für ihr Match, Matt Jackson schreit in die Kamera. Yo, Scapegoat, love your work. Ergo, danke Jack Perry, dass CM Punk nicht mehr hier arbeitet. Und ich verstehe jeden, der jetzt schreibt, yo, bekräftigt jetzt halt CM Punks Punkt, dass sie teilweise dann doch irgendwie nur auf die Internet-Audience und so gehen. Aber weiß nicht, musste das sein? Ganz kurz nur, will ich jetzt nicht noch weiter drüber reden, aber ist mir aufgefallen. Ich habe mir gedacht, come on.
Vor allen Dingen, das widerspricht ja dem Punkt dann am Anfang, ne? Dem Punkt, den Edge rüberbringen wollte, dass alles Wrestling doch geil ist und wir uns auch alle freuen sollen, dass es Wrestling gibt. Also mich interessiert, wieso versucht man auch diese Geschichte warm zu halten, was jetzt mit Jack Perry ist und was er bei New Japan macht? Ja. Und wenn du einfach jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr nicht über ihn redest und der dann irgendwann sein überraschendes Comeback, was ja wahrscheinlich passieren wird, oder eben nicht, wenn nicht, dann feuer ihn legit, oder aber lass ihn einfach, ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, worauf es hinausläuft, und das Traurige ist, es interessiert mich auch einfach nicht, weil ich will nicht, dass von dieser Geschichte das nächste Kapitel geschrieben wird, ich will, dass generell ein nächstes Kapitel geschrieben wird, was damit gar nichts mehr zu tun hat, wo keiner zurückblickt und sagt, weißt du noch, was wir damals für Scheiße gebaut haben, als wir jung waren?
Alles, was mit CM Punk zu tun hat, von diesem Thema kann bei AEW keiner profitieren. Niemand profitiert davon, gegen CM Punk zu schießen, irgendwas. CM Punk profitiert nicht davon, gegen AEW zu schießen. Es gibt nur Verlierer. Es gibt einfach nur Verlierer. Es wird auch einen Verlierer im folgenden Tag-Team-Match geben, der Best Friends gegen die Young Bucks. Mama Sue ist auch am Start, das beste Babyface nach Willow Nightingale, möchte ich feststellen. Sue auf jeden Fall besser als Mercedes Moné im Babyface sein. Es ist im Endeffekt von der Ansetzung her ein AEW Dynamite 2020 Tag-Team-Match. Im Ring vom Stil nicht ganz so ultra spotty, fand ich. Es gibt harte Spots auf den Apron gegen die Best Friends. Matt Jackson nimmt die Kommentatoren in die Pflicht, nimmt denen das Headset weg und moderiert sich selbst in die Picture-in-Picture-Werbung. Das fand ich ganz witzig. Die Bucks dominieren dann, Trent dann mit dem Versuch des Comebacks, aber die Bucks ziehen das Turnbuckle-Pad ab, wollen Trent drauf dotzen, aber der schafft den Hot-Tag zu unserem Evergreen in Orange. Cassidys Story ist, er ist kaputt. Sein Körper gibt nach, aber er schafft es trotzdem irgendwie immer, seine krassen Moves durchzubringen. Er wird dann gemockt mit seinen eigenen Tritten. Der EVP-Trigger soll kommen, aber Cassidy kann ausweichen. 2 Spinning-DDTs, 1 Diving-DDT hinterher zum Nearfall. Sie kommen dann nah an den Sieg, aber es reicht nicht. Superkick-Party in einen Code Red und dann wird auch Chucky T gekickt und Mama Sue. Aber nein. Matt Jackson sagt, naja, so weit gehen wir nicht. Kassiert eine Ohrfeige im Ring. Trent Beretta mit dem Pin. Nach dem Song 0-1-2, nein, reicht nicht. Und dann wird er in die aufgedeckte Ringecke gedotzt. Schnelles Heel-Finish, 1-2-3. Und die Young Bucks stehen im Finale des Tag-Team-Turniers. Die Best Friends verlieren, Virgil. Soweit, so gut. Wichtiger war in meinen Augen das, was nach dem Match passiert ist, oder?
Das war ziemlich wichtig. Also Sue hat sich schon wieder ordentlich mit eingemischt, ne? Also die war ja wirklich Teil dieses Matches, als wäre es ein Handicap-Match. Ich frage mich nur, wer das Handicap hatte. Für mich war eigentlich, also als ich den Turnierbaum gesehen habe, war eigentlich schon für mich klar, wie da der Weg von welchem Team sein wird. Manchmal ist es aber auch nicht schlecht, wenn die offensichtliche Geschichte erzählen wird, weil wir wissen alle, das Ergebnis, was dabei rauskommen wird, wird ein gutes Ergebnis sein, wird ein gutes Match sein. Auch das Match, ich habe mich an der Story Orange Cassidy ist, sein Körper ist so kaputt satt gesehen, weil jedes Mal, wenn das nochmal erwähnt wird, denke ich mir, er hat einen Boss, der da in der Gorilla-Position sitzt. Dann gib ihm nochmal 2 Wochen Pause oder vielleicht mal 4. Lass ihn sich doch mal ausruhen, weil dann hat er ja wieder 100%. Auch Orange Cassidy, wie du es vorhin gesagt hast, ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich denke, ich glaube, man hat alles jetzt mit dem Charakter erzählt, was man so mit dem Charakter erzählen kann. Und auch mit dem, was jetzt danach passiert, weiß ich nicht, ob das wirklich die interessanteste Geschichte ist, die man jetzt erzählen kann.
Du hast Orange Cassidy genommen, nehmt euch, also wirklich, ihr kennt das, wenn ihr euch vielleicht mal einen Orangensaft gepresst habt. Wenn ihr euch gesund ernährt, können wir euch natürlich sehr gerne ans Herz legen. Wenn ihr so eine Orange presst, ne, die mal und dann suppt da schön, oh, schön alles raus, die Kerne fällt da runter. Und irgendwann gibt es den Punkt, da ist nicht mehr viel, da ist kein Fruchtfleisch mehr drin. Du reibst einfach nur. Die haben mittlerweile Kessel, die so lange gerieben, mittlerweile steckt diese Reibe in meinem Handballen drin. Ich kann nicht mehr reiben. Es ist kein Fruchtfleisch mehr da. Ich möchte das nicht mehr. Es ist ausgesaftet mit Orange Cassidy. Das möchte ich sagen. Aber was macht man nach dem Match? Fand ich an sich nicht schlecht. Eine Sache hat mich gestört. Sue klatscht nochmal ab und motiviert. Ey, Kopf hoch und mach doch weiter. Ist doch super. Trent ist nicht zufrieden. Dann wollen sie alle sich hacken, wie sie es immer machen nach den Matches. Und Trent nimmt Anlauf und aus dem Hack wird mal eben schnell ein Shotgun-Dropkick gegen Orange Cassidy. Alle sind schockiert, außer Chuck Taylor. Also bitte guckt euch diese Szene nochmal an und guckt euch das Gesicht von Chuck Taylor an. Das war keine Wut, das war kein Schock, das war kein Oh, unser Plan geht auf. Das sieht aus wie morgens nach dem ersten Kaffee um 7 Uhr Verschüsse. So hat der geguckt in diesem Moment. Wirklich komplettes Desaster, nichts verkauft und Trent hingegen mit der Mimik richtig stark, geht Backstage, Kamera geht aus. Hier hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht, dann wenigstens auf die Blicke von Cassidy zu gehen, weil das war ja schon ein Schocker. Oh mein Gott, die Best Friends sind nicht mehr. Das zwei Grundprobleme sind eben Chuck Taylor, what the fuck, und eigentlich habe ich jetzt so auf Trent gegen Cassidy eigentlich keine Lust, so, weiß nicht.
Aber ich auch nicht. Und ich meine, schön für Trent Barretta, dass er nach, ich weiß nicht, wann habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, bei den Dudebusters damals mit, wie,
oh Gott,
Kalen Croft, 2005, 6, 7 oder sowas, war mal kurzzeitig bei WWE und danach durch die Independent-Szene getingelt, dass der fast 20 Jahre noch einen festen Vertrag bei einer Firma hat und ordentlich abcatchen kann. Ich freue mich sehr für ihn, aber ich weiß nicht, ob die Welt auf die Fehde Orange Cassidy gegen Trent Barretta gewartet hat.
Ich weiß, es gibt jetzt nicht fünf Menschen, die werden schreiben, ja.
Aber die Sache ist ja, die Attacke, die jetzt danach passiert ist, ja, er hat ihn ja nicht wirklich zusammengeschlagen und verprügelt oder sonst irgendwas. Er kann ja schon nächste Woche wiederkommen und sich dann revanchieren und vielleicht sehen wir ja dann schon das Singles-Match bei Dynasty. Und ich denke mir, eigentlich hättest du das jetzt mit dem Schocker und, wenn es eine harte Attacke gewesen wäre, wirklich benutzen können, um ihn zumindest für zwei, drei Wochen rauszuschreiben.
Danke. Gern auch zwei, drei Monate. Einfach, dass er Cassidy wirklich, weiß nicht, irgendwie auf dem Gabelstapler aufgabelt und irgendwo in der Themse versenkt. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas hätte man machen können, dass Cassidy wirklich erstmal nicht wiederkommt. Aber ich glaube tatsächlich, Cassidy wird wiederkommen und Trent wird relativ schnell dann eine Fehde gegen ihn bestreiten. Vielleicht auch erstmal gewinnen und keine Ahnung, mal gucken, was Chuck Taylor macht. Aber ja, bin ich jetzt auch nicht so heiß drauf. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt das bitte trotzdem sehr gerne in die Kommentare.
Ja, aber siehst du Trent Barretta, also selbst wenn er dann gegen Orange Cassidy gewinnt und dann Trent Barretta gegen Shane Strickland?
Okada! Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, nein. Gegen also Osprey, Trent ist leider...
Weiß ich nicht, gegen Jay White kann er wahrscheinlich gewinnen, ja.
Trent ist leider einer von denen, wo verdienter Typ, soll wirklich, verdient alle Blumen dieser Welt und soll auch bitte irgendwo in der Position sein, wo er Geld verdient, ist für mich jemand, wo ich sage, wäre vielleicht bei AEW als Agent gut aufgehoben, jemand, der vielleicht ab und an mal bei Collision ein Aufbaumatch für wen bestreitet, aber bei dieser Dichte an Talenten, an Rostern, muss Trent Barretta vielleicht im Jahr 2024 nicht mehr den Rub bekommen, aber ich glaube, man möchte einfach ihm Tribut zollen, Respekt geben und zeigen, ey, wir haben was mit dir vor. Alright, wir gucken, wo es hingeht. Die Toni Storm mimende Mariah May kommt nun raus, begleitet von eben jener Toni Storm und den etwas neidisch gewordenen Luther in den letzten Wochen. Es geht gegen Thunder Rosa, die auf 1 gerankte Frau, was eigentlich egal ist, weil Mercedes Moné kann sich eh jeden Title-Shot nehmen, wenn sie Bock hat. Toni Storm kommentiert, Match so ein bisschen im Death-Spot gelandet, haben viele erstmal auch Luft geholt in der Crowd. Ich habe auch gar nicht so viel zum Match aufgeschrieben. Mariah May wird durch den Ring gesuplex von Rosa, die im Match insgesamt mehr am Drücker ist. Toni Storm wird dann auch ein bisschen hibbelig und sagt, es gefällt mir aber gar nicht, was da jetzt so passiert. Und Mariah May, ja, befreit sich hier und da nochmal, Backdrop-Suplex, Kopfschere, wird aber gekontert, Rosa verpasst einen Storm, schluckt stattdessen einen Knee-Strike, Nearfall für Mariah May, die will ihren Mayday durchbringen, das wird gekontert. Zwischendurch die Aktion ein bisschen langsam, ich finde gerade Thunder Rosa nach ihrem Comeback fehlt es in den Matches immer noch an Explosivität, sie worked in meinen Augen vorsichtig, vielleicht kannst du uns da gleich noch was sagen, hast was beobachtet, ich finde sie wirkt einfach vorsichtig in ihren Aktionen und auch bei dem Backstabber, den sie dann zeigt und bei ihrem Finisher, bei dieser Tijuana-Bomb, wenn sie ihre Gegnerin aus 30 Zentimetern auf die Matte bringt, das sieht gar nicht so krawallig aus, sage ich mal, und erst recht nicht, wenn das dann tatsächlich 1, 2, 3 zum Clean Sieg gegen Mariah May in 9 Minuten führt, womit jetzt feststeht, Toni Storm, Thunder Rosa beim Pay-Per-View, hätte ich jetzt vor ein paar Wochen gar nicht so auf der Karte gehabt, ist überraschend, ist okay, aber klingt jetzt nicht nach einer World Championship-Ansetzung. Hat zumindest nicht das Momentum, finde ich.
Ja, es hat noch nicht das Momentum und das ist eigentlich das Problem. So, Thunder Rosa ist jetzt wieder da und jetzt hat sie sich halt ganz standardmäßig, indem du den Lakai von der anderen, von der Titelträgerin besiegst, hast du dir einen Titelkampf verdient. Aber wo ist die Heat? Ne? Wo ist wirklich die Geschichte? Wo ist wirklich das Feuer? Wo ist auch das Feuer in ihr? Natürlich. Also ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne Thunder Rosa nicht privat. Ich kenne jemanden, der von ihr trainiert worden ist. Schöne Grüße gehen raus in die Schweiz. Ich weiß nicht, ob sie jetzt ein bisschen safe spielt. Du darfst doch nicht vergessen, dass Maria May hat, soweit ich weiß, noch keine 100 Matches, keine 120 Matches bestritten. Die ist noch nicht so lange dabei. Die ist noch relativ grün. Dann wäre natürlich die Frage, wieso musst du sie dann im TV präsentieren, ne? Wenn man das Match vielleicht ein bisschen auf Sparflamme macht, weil die beiden sich vielleicht auch noch nicht kennen oder sowas. Ich fand das Match an sich schon ordentlich gearbeitet und ich mag auch den Stil einfach von beiden, weil du merkst bei Maria May schon, aus welcher Szene sie eigentlich kommt und in welcher Szene sie gearbeitet hat. Und bei Thunder Rosa merkst du einfach die Erfahrung. Also im Prinzip, glaube ich, hat Maria May tatsächlich mehr aus dem Match rausgezogen als am Ende Thunder Rosa. Aber dass du sagst, du bist überrascht, dass sie jetzt einen Titelkampf bekommt, das ist die Story bei All Elite Wrestling Women's Geschichten eigentlich. Also ich bin überrascht, dass wir beim TBS-Title mit Julia Hart und Willow Nightingale zwei Frauen gegeneinander jetzt sehen, die wir schon Ende Januar, Anfang Februar so in der Geschichte miteinander gesehen haben. Normalerweise kommt irgendwer wieder, ist drei Wochen relevant, kriegt ein Titelmatch und verschwindet wieder. Und ich habe jetzt auch Todesangst, dass genau das Gleiche bei Thunder Rosa jetzt wieder passieren wird. Aber du brauchst eben verschiedene Leute, auch verschiedene Leute, die arbeiten können. Immerhin haben die hier 9 Minuten bekommen. Ja, also die haben wirklich Zeit bekommen zu arbeiten. Darf man ja auch nicht vergessen.
Der Wrestling-Main-Event der Show übrigens.
Bitte?
Der Wrestling-Main-Event der Show. Gab der kein Match mehr. Wrestling-Main-Event
eben. Also, ja gut, dann ist es vielleicht wieder zu kurz. Und dann hätte man vielleicht ein anderes Match doch auch die Matchzeit wegnehmen sollen und dem Match vielleicht ein bisschen mehr geben können. Aber gleichzeitig, du hast wieder eine Maria May drin. Wie viele Singles-Matches, die länger sind als 15 Minuten, hat sie in ihrer Karriere bisher bestritten? Es würde mich überraschen, wenn es mehr als 5 sind.
Weniger als 5, sehr sicher sogar. Deswegen, ja, mal gucken, Mariah May und Toni Storm, da ist ja auch das Ding, da läuft die Story ja auch jetzt schon monatelang, die ist aber dann immer mal wieder on hold und dann geht das mal weiter und dann wieder nicht. Das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte, dass darauf ja eigentlich alles rausläuft und Thunder Rosa so ein klarer Filler in dem Fall ist, dass ich finde, dass es ja nicht so... wirkt einfach gerade nicht so heiß und wirkt B-Ware. Ich finde Willow Nightingale und Julia Hart 100.000 Mal interessanter und spannender als das World-Title-Geschehen. Hier wirkt einfach was wie vertauscht an der Stelle.
Das ist einfach das Problem, wenn du langfristig, also wirklich langfristig Geschichten erzählen wirst zwischen zwei Protagonisten, die gerade Seite an Seite steht, wo du weißt, das Endgame soll irgendwann das Duell gegeneinander sein. Hm. Weil alle, die du auf dem Weg dazwischen präsentierst, sind ja nur Zeitfüller, sind ja nur Übergangsgegnerinnen oder Gegner. Und dann bringst du ja vielleicht doch ein bisschen mehr die Spannung rein, wenn du eben wie beim TBS-Title, wo du gesagt hast, wo es so eine kurzen Regentschaften gibt. Vielleicht hätte es hier auch mal gut getan, Toni Storm hätte einen Monat mal den Titel verloren gegen, weiß ich nicht, Thunder Rosa vielleicht und dann gewinnt ihn sie einen Monat später durch die Hilfe von Maria May vielleicht wieder zurück. Vielleicht ist das was, wo man vielleicht ein bisschen was reinbringen kann, weil ich meine, erwarten würde jetzt ein Titelwechsel keiner, vielleicht ein überraschender Titelwechsel an der Stelle, könnte dann die Ich weiß nicht, ob es die beste Art ist, die Geschichte zu erzählen, aber jetzt gerade ist es halt irrelevant. Wir wissen, das Match wird stattfinden, wir alle gehen von der Titelverteidigung aus und dann die nächste Gegnerin bitte, bis sie dann halt die eigentliche Geschichte erzählen. No.
Alex Abrahantes sagt, Penta is here for the people. Und Adam Copeland, nächste Woche bei Dynamite geht es um die TNT Championship, denn wir wollen einen Champion, der Cero Miedo hat, damit das mal klar ist. Okay, schön, dass wir das an der Stelle
auf erklären. Welcher Stelle im Ranking ist er?
Ja, das müsste man nochmal nachrechnen. Also, wenn man jetzt die Wurzel zieht aus. Egal. Also, weil es so spannend ist bei Collision, Penta schon gegen Commander. Auch da könnte man jetzt nochmal fragen, wie viel Bock das macht. Aber ich bin gespannt, wer gewinnt. Also, das ist wirklich die Frage, die ich mir stelle. Und das wird mich wahrscheinlich auch bewegen, nicht WrestleMania zu gucken. Gehen wir in das letzte finale Segment. Tony Schiavone im Ring. Das Contract Signing steht an. Samoa Joe und Swerve Strickland im Fokus. Samoa Joe kommt raus, macht gar keine halben Sachen, setzt direkt seine Unterschrift, sagt Schiavone, halt mal die Backen jetzt. Kleine Warnung an dich, Swerve, den Vertrag zu unterschreiben, das ist ein karrieredefinierender Fehler. Du wirst dich so fühlen, als hättest du Diddy's Party zu spät verlassen. Das ist wohl irgendein Skandalrapper, der auf Ibiza wilde Drogenpartys feiert. Whatever. Swerve sagt dann, ey, ich habe von diesem Moment hier geträumt. Ich dachte nicht, dass das möglich wäre. Einige im Publikum chanten, Joe is gonna kill you. Aber Swerve sagt, ich stehe im Main Event von Dynasty und genau das machen wir bei AEW. Wir bauen eine Dynastie auf mit Signings wie Okada, wie Monet, wie Ospreay. Diese Leute sind hier aus einem ganz bestimmten Grund. Die wollen alle an die Spitze. Und Joey, ich weiß, du bist ein Killer, aber sei dir sicher, ich bin genauso ein Killer. Denn das ist whose house? Swerve's house. Now run the fade on that, bitch. Und es bricht das große Gerangel aus. Es wird physisch. Joe wird mit Kette gewürgt, aber befreit sich mit einem Headbutt. Joe hat jetzt die Kette, oh oh, und dreht dann den Spieß um. Er zerlegt Swerve, und zwar nach allen Regeln der Kunst. Der vermöbelt ihn mit dieser Kette so hart, dass Swerve in bester Cody-Manier tatsächlich einfach dann in der Ringecke gottlos am Absuppen ist. Das tropft alles auf die Matte. Platsch. Wirklich wie mit der Orange Cassidy Presse vorhin. Alles spritzt in alle Richtungen. Und Swerve bleibt tot im Ring liegen. Joe geht und denkt, ja, guck mal, habe ich doch mein Tagwerk erledigt. Vertrag auch nicht unterschrieben. Bestens. Und dann nimmt sich Swerve im Ring aber das Mikrofon. I love this shit. Bin ich wie so ein geisteskranker Vollpsychopath. Und Joe schaut nur und denkt sich, what the fuck geht da eigentlich ab? Und Swerve reibt sich das Blut auf den Stift und unterschreibt wirklich flatsch mit seiner, keine Ahnung, Blutgruppe B auf der Linie. Joe rastet aus, geht in den Ring und wirklich Swerve, schöne Ostern an der Stelle, wie Jesus kniet er dort und lässt sich den Gnadenstoß verpassen. Zack, Uranage durch den Tisch und damit geht dann Dynamite off the air. Dieses Segment, Virgil, finde ich, das hatte einen richtigen Wumms hinten raus und ich fand, alle Charaktere haben mir profitiert, weil das macht mir richtig Lust auf mehr und ich finde, Swerve ist in seiner Babyface-Rolle komplett angekommen. Joe ist der perfekte Badass-Champion. Also, als Contract-Signing bitte gerne.
Ja, aber Swerve ist halt auch kein Stone Cold Steve Austin. Ich sag's dir, wie es ist, ich bin kein großer Fan von dem ganzen Segment gewesen, aus dem einfachen Grund, ich will ein reines Wrestling-Match zwischen Samoa Joe und Swerve Strickland um diesen Titel sehen. Ein Singles-Match, wo Swerve Strickland am Ende in 2 Wochen übrigens, wir haben Contract-Signing und es gibt noch 2 Dynamite-Ausgaben bis dahin und ich bin sehr gespannt, wie sie die Zeit bis dahin füllen, ja. Ich will einfach nur ein Singles-Match zwischen den beiden sehen, wo wir herausfinden, wer ist der beste Catcher. Und am Ende des Tages wird es leider in diesem Match, das eine Match, wo ich mich auf das reine Wrestling freue, wird es wieder irgendeine Blutsupperei geben, als hätte John Moxley ihnen Tipps gegeben, was sie jetzt noch besser machen können oder sowas. Und das ist das, was ich an der Stelle gar nicht gebraucht habe. Die Blutfehde, die kann ja erstmal noch entstehen. Ich finde nicht, dass wir an einem Punkt sind, wo es jetzt schon... Wir sind 2 Wochen vor der Veranstaltung. Was soll denn nächste Woche passieren? Nächste Woche überfährt er ihn mit dem Auto und eine Woche danach kommt er mit dem Panzer angefahren oder was? Also du musst doch auch Nuancen haben in Levels oder sowas. Und das war von ja, wir hatten Triple Threat Match gegeneinander. Okay, jetzt haben wir das Singles Match gegeneinander. Bam! Alter, jetzt hassen wir uns richtig und unterschreibt mit meinem eigenen Blut, unterschreibe ich jetzt den Vertrag. Habe ich an der Stelle genauso wenig gebraucht wie den Spruch mit Diddy. Ich muss es mal ehrlich gesagt so ansprechen. Also da sind wirklich Leute sexuell belästigt worden und er hätte auch genauso sagen können, ja, hast du dir von Vince McMahon hinten im Backstage-Bereich, hast du dir deinen Rachen koten lassen oder sowas. Wäre genauso der Spruch gewesen. Das ist einfach zu nah dran so. Und das ist so ein übertriebenes, wir müssen das nächste Level zeigen, wir müssen zeigen, wir können noch weniger PG sein als die anderen, die gerade einen Blutengel gemacht haben. Wir setzen noch mal ein Level drauf. Ich habe das nicht gebraucht an der Stelle, mir hat das leider gar nicht gefallen.
Das ist ein absolut valider Take. Ich fand's gut, Virgil fand's nicht so gut. Jetzt ist eure Frage oder die Frage an euch und euer Moment. Wie fandet ihr das Segment? Findet ihr auch, es ist zu künstlich auf ein hohes Level gehoben? Oder sagt ihr, nein, genau das ist richtig, so wollen wir Swerve und Joe sehen, das sind brutale Wemser, also sollen sie wemsen? Finde ich 2 valide Sichtpunkte und absolut in Ordnung. Man kann auch mal disagreeen, Virgil, oder wollen wir uns aufs Maul hauen?
Auf die Fresse, wie man so schön bei Shows sagt. Nein, ich kann ja absolut verstehen. Und es sind ja auch viele Leute, die feiern ja genau das. Die feiern genau das, dass man bei All Elite Wrestling eben nicht sagt, wir haben hier eine Zielgruppe von Kindern und wir müssen einen schönen Fruity Loops T-Shirt an die Leute verkaufen oder sonst irgendwas. Es wird genug Leute geben, die sagen, das ist genau die Intensität, die ich bei All Elite Wrestling sehen will. Ich will sehen, wie Leute von Leitern springen. Ich will sehen, wie Leute wirklich alles riskieren. Und es ist ja auch das gute Recht der Wrestler. Ich glaube nicht, dass Tony Khan backstage sitzt und sagt, ich erwarte jetzt von euch, dass ihr ein 7-Sterne-Match macht, wo ihr 80 Canadian Destroyer durch 20 Glasplatten springt. Der wird da auch nicht sitzen, weil wenn er wirklich so ein netter Typ ist, wird er sich schon so ein bisschen um die Gesundheit von den Leuten kümmern und er will keinen Toten in seinem Kader haben. Er will nicht die erste Leiche unter All Elite Wrestling. Das wird nicht sein Anspruch sein. Aber ich glaube schon, dass die Leute selber auch sehr bereit sind, einfach sehr, sehr viel zu geben, weil sie stehen auf Pops. die Reaktion von den Fans sind wie eine Droge. Das wird dir jeder, der einmal in den Ring gestiegen ist, wird dir das bestätigen können. Und du hast mit genug Leuten auch gesprochen, die dir das bestätigen können, diese Zuschauerreaktion. Und Juice, getting Juice, Blut im Wrestling, ist seit Jahrzehnten ist das ein Stilmittel. Und mir wäre es lieber, wenn es wirklich in Sachen eingesetzt wird, wo du eine persönliche Ebene haben willst und nicht bei jeder Fehde, nicht bei jedem World-Title-Match, nicht bei jeder Stelle, wo man sich denkt, jetzt könnte es Blut vertragen.
Valider Take, bleibe ich dabei und finde das absolut berechtigt. Das ist halt immer eine Frage, je dosierter du es einsetzt, in Maße, nicht in Massen. Bei AEW ist jetzt natürlich keine Seltenheit. Also wir haben ja, es ist noch gar nicht so lange her, da gab es dieses Blutbad zwischen Swerve und Hangman. Also Swerve eilt von einer Blutsfehde in die nächste, muss man ja mittlerweile wirklich sagen. Das auf Dauer braucht er dann irgendwie, keine Ahnung, Transfusion oder was muss man da anlegen. Bin kein Mediziner, aber das kann nicht gut gehen. Da muss auf jeden Fall nachgefüllt werden irgendwann.
Wir erwarten das die Leute dann auch nicht irgendwann von dir, ist halt auch die nächste Frage.
Ja, ja.
Ne? Also was
ja,
ist denn, wenn jetzt seine nächste, wenn er dann World Champion ist? Nehmen wir mal an, er gewinnt den World Title, dann kommt sein nächster Gegner, der ist auch irgendein harter Hund. Dann erwartet er auch wieder, er wird zusammengeschlagen in dem Match und dann muss es ja wieder bluten. Dann sitzt du das ganze Match 20 Minuten und wartest, ja, das letzte Level hat es aber noch nicht erreicht. Jetzt müssen sie aber noch mal einen drauflegen. Und wenn sie es eben nicht tun, bist du enttäuscht. Du schaffst ja eine Erwartungshaltung. Und bei WWE, und es tut mir leid, dass ich diesen Vergleich bringe, sie machen einmal einen Engel, der über PG geht, alle reden über krass, Attitude-Ära ist zurück. Und hier, ja, gab wieder einen Blutengel.
Schreibt uns, wie gesagt, eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir wollen diese Show jetzt rund machen. Ich fand, das ist jetzt, ich glaube, die fünfte Show war es jetzt der neuen Ära. Wir hatten drei sehr gute Shows. Letzte Woche mit Jesse haben wir eine solide Show gesehen. Diese Show diese Woche, würde ich auch sagen, war all right. Sie war all right. Sie hat im Mittelteil, finde ich, mit dem Jay White-Match wirklich einen Tiefpunkt gesetzt, den ich gar nicht in Worte fassen kann. Hatte am Anfang aber eine gute, wenn vielleicht auch gar nicht zwingend notwendige Promo gehabt. Zwei gute, vielleicht etwas zu lange Matches, aber all around immer noch ein gutes erstes Drittel. Im Mittelteil ein bisschen abgebaut und hinten raus aber gerade mit dem Contract-Signing für mich dann doch nochmal mit Wumms aus der Ausgabe, dass ich das Gefühl habe, doch, heute ist was passiert. Dementsprechend ist das für mich insgesamt eine ordentliche Ausgabe gewesen. Man probiert immer wieder ein paar neue Sachen, jetzt zum Beispiel mit dem, wir halten Interviews mit dem Rücken zum Publikum. Das ist jetzt kein Shoot, aber wenn die auf eine leere Hardcam-Seite sprechen, ist es auch das Publikum nur im Rücken. Natürlich ist das nicht der Anspruch, aber man probiert einfach ein paar Sachen aus. Man sagt, ey, lass doch mal kreativ werden, das finde ich gut. Und ich bleibe dabei, AEW sollte im Laufe der nächsten Tage, Wochen, Monate Taten sprechen lassen. Und dann bin ich mir sicher, sie können einen bockstarken Sommer hinlegen, wenn sie jetzt alles zusammenkriegen, wenn sie lernen aus Fehlern, die sie gemacht haben. Es ist normal, dass sie Fehler machen. Wichtig ist, dass sie daraus lernen. Und dann können wir uns vielleicht wirklich auf einen Megasommer mit Megashow im Wembley freuen. Das ist wirklich so das, was bei mir oben drüber hängt. Das ist für mich die Road to Wembley und die startet für mich auch schon jetzt, weil ich sehen möchte, wie baut AEW dieses Mega-Highlight auf? Was sind die Schritte dahin? Auch wenn es noch ein bisschen zu gehen ist. Aber das ist für mich so das Go und das ist für mich der nächste große Zwischenstep. Dann bin ich der Meinung, kann man eine nächste Zwischenbilanz ziehen, wo steht All Elite Wrestling? Bis dahin werden wir einfach gucken, wie sie in diese neue Ära weitergehen. Sie werden probieren, sie werden Fehler machen, sie werden gute Dinge machen und wir werden das Ganze begleiten.
Vor allen Dingen werden sie aber auch Sachen verändern. Und sie werden Sachen verändern, die Leute, die seit 5 Jahren All Elite Wrestling gucken, nicht gut finden. Sie werden Leute pushen, wo andere Leute wahrscheinlich andere Leute lieber oben sehen werden. Andere Leute werden eben nicht mehr gepusht. Aber das ist einfach so. All Elite Wrestling findet sich gerade auch neu. Und das dürfen sie aber auch. Die sind eine Firma, die aus dem Nichts bei 100% gestartet sind. Ja. Und eben noch ein Team jetzt aufstellen müssen, weil du lernst ja auch mit der Zeit. Du lernst, auf wen kann ich mich verlassen, wer übernimmt welche Aufgaben, wer ist vielleicht aber auch nicht gut in seiner Aufgabe. Es gibt auch Leute, die sagen, klar mache ich, aber am Ende erfüllen sie diese Aufgabe einfach nicht. Und erstmal ist es, und das kann ich dir aus eigener Erfahrung auch sagen, als jemand, der selber Promoter ist, es ist super schwer, auch Aufgaben abzugeben, weil du denkst dir jedes Mal, wenn ich es mache, mache ich es halt, das nimmt mir Zeit weg, aber wer macht es denn in Anführungszeichen qualitativ genauso gut wie ich? Und das wird Tony Khan auch zu oft, der wird zu oft Ja gesagt haben, der wird viel zu selten Nein gesagt haben. Und ich gebe denen aber auch die Zeit, weil diese Entwicklung auch mitzuerleben und dann irgendwann darauf zurückzublicken, erinnerst du dich noch an die Zeit, erinnerst du dich noch, wie es damals war oder wie viele Schritte man danach gegangen ist. Ich meine, der Kader ist fantastisch. Die haben wirklich mit die besten Wrestler unter Vertrag. Und wenn ich im Wembley-Stadion Swerve Strickland gegen Will Ospreay im Main-Event um den Titel sehe, ein Match, das ich bei meinem allerersten Karat in der Vorrunde gesehen habe, wo sie getanzt haben zu Uptown Funk. dann ist alles gut mit Wrestling. Also, weil dann siehst du, es gibt eine Entwicklung. Wenn 8 Jahre später zwei Leute, die im Karat in der Vorrunde standen, den vielleicht dann größten Pay-Per-View-Headline, alles in Ordnung.
Und damit machen wir unseren Deckel drauf. Schreibt uns sehr gerne eure Meinung zu den Shows. Und dann, ja, ich werde jetzt langsam meine Sachen packen, denn es geht in dieses brutal volle Wochenende. Ne? Ich kann es nur noch mal betonen. Tippspiel.spotify.de. Vergesst eure 3 Tippzettel nicht. Die gehen hoffentlich jetzt bald online. Dann haben wir natürlich die Preview, das Fantasy Booking. Morgen 20 Uhr. Twitch.tv/spotify.de. Samstag ab 17 Uhr. Erst NXT Stand and Deliver Watch Along und dann die Review auch im Stream. Also das kann ich euch auch ans Herz legen. Twitch.tv/spotify.de. Collision Review machen wir vielleicht am Sonntag vor WrestleMania. Da sind wir ab 20 Uhr online. Außerdem möchte ich auch noch quasi abreißen, dass alle, die Bock haben auf das Community-Treffen in Berlin, was ja stattfinden wird am 31. August, wir werden vor Ort sein, wir können mit euch treffen und ich kann euch wirklich sagen, beim letzten Community-Treffen haben Leute wirklich sich so connecten können, die sind bis heute eng befreundet mit denen, die sie da kennengelernt haben, mit gleichgesinnten Wrestling-Fans. Das ist wirklich eine tolle Chance. Habt bitte im Laufe des Wochenendes in den Streams die Augen offen, denn da gibt's die Ankündigung, wie man an Karten kommt. Ich möchte nur vermeiden, dass dann danach irgendjemand sagt, gibt's denn noch? Und wir so, sorry. Jeder hat da am Wochenende die Chance, dementsprechend Augen auf. Deswegen, ich freue mich sehr. Es wird ein krasses Wochenende und wir sind sehr gespannt. Und nächste Woche holen wir dann mal Luft und gucken, wie es dann bei Dynamite weitergeht, denn ist nicht so viel Zeit. Du hast vorhin schon gesagt, noch 2 Dynamites, dann ist schon Dynasty. Und dann geht es schnurstracks weiter. Die Wrestling-Welt, sie dreht sich und dreht sich und dreht sich. Immer für euch dabei. Spotfight. Virgil, es war mir eine große Ehre, großes Fest. Du hast die Schlussworte. Ich bin raus, verbleibe mit GW. Heute mehr wie sonst. Genieß Wrestling und wen es betrifft, bis zum Wochenende. Tschüss.
Ja, und meine letzten Worte, wenn ihr trotzdem noch mehr Bock auf Wrestling habt, am Sonntag auf dem YouTube-Kanal von der GWF Mystery Mayhem. Es wird viele Titelmatches geben. Axel Tischer ist auch da, wenn ihr Alexander Wolf noch kennt. Und wenn ihr keinen Bock auf deutsches Wrestling habt, geht mal auf den Doku-Kanal. Ne? Wrestling Documentaries bei Spotfight. Sehr einfach zu namender Name, aber die Dokumentationen sind einfach fantastisch. Geht da bitte rauf, guckt Wrestling und bis zum nächsten Mal.
Podcast Network.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.